Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
In dieser Folge spreche ich mit Sabine über toxische Beziehungen. Und zwar dort, wo sie oft beginnen. In der Kindheit. Sabine teilt mit uns ihre bewegende Geschichte von Einsamkeit, Grenzverletzungen und ihrem langen Weg zu Selbstmitgefühl und Heilung. Heute begleitet sie als psychosoziale Beraterin auf ihrem Weg Menschen mit einer Kraft, die aus tiefem Schmerz entstanden ist. Herzlich willkommen, Sabine. Schön, dass du da bist und bereit bist, anderen Menschen mit deiner Geschichte Mut zu machen.
Grüß dich, liebe Nicole. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon.
Dankeschön, Sabine. Und jetzt kommen wir auch schon zu meiner ersten Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle. Kannst du ein bisschen von deiner Kindheit erzählen? Was waren so die größten Herausforderungen, mit denen du in deiner Kindheit konfrontiert warst?
Also ich bin ein klassisches Patchwork-Kind. Ich bin in Wien geboren. Und ja, meine Eltern haben sich mit bereits Kindern zusammengetan und ich bin das Produkt dieser beiden Menschen. Das heißt, ich habe Halbgeschwister und wir sind also insgesamt dann 5 Kinder gewesen. Wir haben in Wien in einer Gemeindewohnung gewohnt. Mein Vater war Arbeiter, meine Mutter zu Hause. Was mich natürlich schon geprägt hat, war der Altersunterschied zu meinen Geschwistern. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat mein Vater mehr oder weniger bei meiner Geburt oder als ich auf die Welt gekommen bin, begonnen zu trinken. Also er war dann Alkoholiker. Das haben meine anderen Geschwister nicht ganz so viel mitbekommen wie ich jetzt, weil ich ja die Jüngste war. Aber so hat eigentlich mein Dasein innerhalb der Familie begonnen. Ich war jetzt nicht geplant bei so vielen Kindern. Ich wurde dennoch, was in der Möglichkeit gestanden ist, geliebt. Das muss ich schon sagen. Aber es war halt einfach nicht diese herzliche Familie, die man sich möglicherweise vorstellt. Was mich dann sehr geprägt hat, das war der Umzug, weil meine Eltern dann beschlossen haben, aufs Land zu ziehen. Also aus der Stadt Wien aufs Land zu ziehen. Wirklich aufs Land in eine Ortschaft mit, ich weiß es nicht, 300 Einwohnern, wann überhaupt, die alle irgendwie miteinander verwandt sind oder waren. Und ja, dort ist das Stadtkind Sabine eingetrudelt. Ich war immer schon ein Kind, was sehr zugänglich war. Ich war immer sehr, sehr offen, bin auf Menschen trotzdem zugegangen. Ja, diese Umstellung hat mir dann gezeigt, nicht alles, was im Außen ist, ist liebevoll zu dir und möchte dir immer etwas Gutes. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben, also abgesehen jetzt davon, dass in meiner Familie nicht alles so rund gelaufen ist, ich habe also das Suchtverhalten, das Abhängigkeitsverhalten aus der Familie mitgenommen und bin schulisch in ein Mobbing eingestiegen. Also auch da habe ich schon sehr früh gelernt, was es heißt, mit Mobbing umzugehen. Es ist spannenderweise, also man stellt sich dann vor, ja, das Kind wurde in der Schule gemobbt. Es war nicht ganz so, sondern es waren teilweise die Eltern der Kinder, die mich gemobbt haben, so als, du bist ein Wiener Kind, was willst du bei uns, du gehörst nicht dazu. Also mein Thema im Leben war eigentlich stets dieses Zugehörigkeitsthema, anpassen, du musst dich verbiegen, du musst so sein wie die anderen, sonst hat man dich einfach nicht lieb. Also so bin ich eigentlich in diese toxische Umgebung angekommen und das hat sich dann mein Leben auch so fortgezogen.
Im Vorgespräch hast du mir ja schon erzählt, dass du dich dann auch während der Schulzeit um Heimkinder gekümmert hast. Willst du mal davon ein bisschen erzählen? Weil das war, also fand ich total spannend.
Ja, das war total interessant. Also ich habe natürlich Freundschaften schließen können, auch in der Schule. Das ging auch nach der Volksschule dann die Hauptschule. Und bei uns war es in der Hauptschule so, wir haben es sehr nahe an einem Kinderheim dieses Schulgebäude gehabt. Dementsprechend kamen auch die Heimkinder zu uns in die Schule, in den Unterricht. Und ich kann mich nur ganz gut erinnern, meine besten Freundinnen waren Heimkinder. weil die einfach aus einem sehr schlechten Elternhaus gekommen sind. Die waren einfach so froh und dankbar, dass jemand da war, der sie einfach so genommen hat, wie sie waren mit ihrem Hintergrund. Und das war für mich wirklich eine sehr prägende Zeit auch zu erkennen. Dazugehören hat nichts mit Verbiegen zu tun. Dazugehören hat nichts damit zu tun, sich zu verstellen, sich anzupassen, eigentlich ein Mensch zu sein, der man gar nicht ist, nur damit man dazugehört, sondern man darf auch wirklich so sein, wie man ist, und man wird wertgeschätzt und ja, und schließt dadurch Freundschaften.
Sabine, du gab es in deiner Kindheit einen Moment, wo du gemerkt hast, dass es bei dir anders ist als bei anderen?
Ja, also mir ist das sehr, sehr stark eigentlich aufgefallen, wenn man halt dann bei Freundinnen eingeladen wird und in ein anderes Elternhaus praktisch hineinschauen darf. Und da ist mir natürlich dann schon aufgefallen, da ging es ganz anders zu. Da war der Umgang oft anders, oft liebevoller, da gab es auch keinen alkoholkranken Vater, da gab es eine Mutter, die sich gekümmert hat, die mit dir geredet hat. Also ich hab einfach Einblick bekommen in andere Familien, und da ist mir persönlich aufgefallen, okay, bei uns rennt es anders, da stimmt irgendwas nicht.
Und hattest du denn während deiner Kindheit eine Bezugsperson oder einen Ort, wo du dich so ein bisschen gehalten gefühlt hast, wenn dein Elternhaus sehr toxisch war und dein Vater auch alkoholkrank?
Ja, also es ist total spannend, weil ich bin wirklich von einem fetten Äpfchen mehr oder weniger ins andere getreten. Also ja, es gab eine Familie, die in der Nähe von uns gewohnt haben. Und das war ein Ehepaar, die selber keine Kinder hatten, ein älteres Ehepaar. Und da war ich immer sehr gern gesehen, und die haben sich so ein bisschen um mich auch gekümmert. Und ja, da habe ich halt dann Süßigkeiten bekommen, wie auch immer. Also ich habe das Gefühl gehabt, da kriege ich Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Was ich erst später mitbekommen habe, war, dass ich dort tatsächlich meine erste Misshandlung erlebt habe, also meine sexuellen Übergriff erlebt habe. Und das für mich war das okay, wenn ich das über mich ergehen lasse, sozusagen, dann bekomme ich die Wertschätzung und die Anerkennung.
Das heißt, da hat jemand deine Einsamkeit und dein fehlender Halt natürlich auch ausgenutzt, ne? Meistens ist, wenn solche Grenzverletzungen passieren, das merken die Täter sehr stark, dass dort im Zuhause kein Halt ist und nutzen das natürlich dann aus. Na? Sag mal, wie bist denn du? Du konntest du als Kind irgendwo damit hingehen? Hast du da jemals drüber gesprochen?
Als Kind habe ich nicht drüber gesprochen, weil für mich war das einfach normal. Ich wusste nicht anders. In der Schule gab es zu diesem Zeitpunkt auch keine Aufklärungen, so wie es heute ist, wo man teilweise schon in den Volksschulen darüber spricht oder so. Das gab es damals nicht. Bin ja doch schon ein bisschen ein älteres Semester. Ich habe mich später an meine Mutter gewandt, da war ich dann schon, ich glaube, 17 oder 18, und habe das erzählt. Und sie schüttelte den Kopf und sagte zwei Sachen. Das erste war, wenn es wirklich stimmt, dann schluck's runter, weil Probleme, die man runterschluckt, existieren nicht. Und das zweite, was sie gesagt hat, war, aber in Wahrheit, ich glaube dir das gar nicht, das kann gar nicht sein. Das bildest du dir einfach nur ein. Und damit war für mich ganz klar, okay, also mit meiner eigenen Mutter irgendwelche Probleme zu besprechen, das funktioniert so nicht. Das haut nicht hin.
Und sag mal, welche Überzeugung ist denn da bei dir entstanden, wenn du mit so einem Thema, wo du wirklich, also das, ich meine, das ist das Allerschlimmste, was einem Kind passieren kann, und dann zu deiner eigenen Mutter gehst und sie dir nicht glaubt. Was ist denn da mit dir passiert?
Ja, nachdem ich ja auch da, ja, das ist schwierig zu erklären. Also für mich war das dann, okay, passt, mit meiner Mama kann ich drüber nicht sprechen. Also muss ich mir das mit mir selber ausmachen, und habe das mehr oder weniger auch geschluckt. Also ich habe es dann einfach verdrängt, und habe mir gedacht, ja, dann wird es schon nicht so arg sein. Vielleicht habe ich mir es wirklich nur eingebildet. Ich vergesse das jetzt einmal ganz geschwind alles. Und ja, ich war ja, wie gesagt, damals gerade so 17, 18, so in dem Bereich, wo du einfach nach vorne orientierst, wo die Schule abgeschlossen wird, Berufsmöglichkeiten sich aufzeigen, wie geht es weiter, den ersten Freund, und habe das andere einfach weggesteckt und habe es halt dann verdrängt.
Und sind da irgendwie Zweifel in deiner Wahrnehmung entstanden? Also, dass du wirklich so auch an deiner Wahrnehmung zweifelst? Wenn du so
Ich
sagst,
glaube,
boah, ich weiß gar nicht mehr, ob das stimmt.
ja, also ich glaube, es ist, was da auf jeden Fall entsprungen ist, ist, dass wer anderer weiß besser, was ich fühle. Das ist auf alle Fälle entstanden, weil das hat sich ja durch mein weiteres Leben auch immer wieder bestätigt und weitergezogen, so nach dem Motto, ich habe mir das eingebildet, okay, ein Erwachsener sagt das zu mir, sogar noch meine Mutter sagt das zu mir, das stimmt nicht, das ist nicht richtig, das bildest du dir ein. Also wenn sie es nicht weiß, wer soll es dann wissen? Und da ist sicherlich entstanden, andere Menschen können sagen, wie es mir geht.
Okay, das heißt, du hast dich auch so ein bisschen von deinem Körper abgetrennt und hast auch gar nicht mehr so richtig gespürt, was will ich denn, was fühle ich denn?
Ich habe mich selber gar nicht mehr vertraut. Also das ist zwar eigentlich egal, was ich gefühlt habe, und ich bin ein sehr sensibler Mensch, das heißt, meine Emotionen sind sehr, sehr, sehr vielseitig und sehr extrem auch manches Mal. Also von ganz oben nach ganz unten geht das sehr schnell und dann sehr intensiv. Ich glaube, ich habe ganz lange gesucht, bis ich meine Orientierung in meiner Gefühlswelt wieder für richtig empfunden habe, für die Wahrheit, aber auch dafür, dass ich dafür zuständig bin. Also ich habe es dann natürlich stark davon abhängig gemacht, wie andere das sehen. Wie andere gerade denken, wie ich mich zu fühlen habe. Sehr verwirrend.
Ja, und aber dennoch eine logische Konsequenz, ne, aus dem, was du erlebt hast und was dir widerfahren ist. Und sag mal, Sabine, wie waren das so dann als erwachsene Frau? Wie hat sich denn deine ganze Geschichte auf dein Erwachsenenleben ausgewirkt? Also emotional, mental oder auch in deinen Beziehungen, weil das ist ja dein Steckenpferd heute, toxische Beziehung. Sag mal, was ist denn da so passiert dann als Erwachsene?
Ja, das ist total spannend, weil viele würden jetzt wahrscheinlich denken, naja, also wenn du das erlebt hast, dann würdest du dir doch einen Partner suchen, der liebevoll ist, der respektvoll ist, der gut mit dir umgeht, der dich wertschätzt, der streichelt, lieb hat und auf dich aufpasst und der Fels in der Brandung ist. Ja, also ich würde das wahrscheinlich genauso denken. In Wahrheit, wenn ich einen Partner hatte, der genauso war, dann war der relativ schnell langweilig für mich. Das wollte mein Unterbewusstsein nicht. Dementsprechend habe ich mich dann eher den narzisstischen Menschen zugewandt, den narzisstischen Männern zugewandt, die auch teilweise älter waren wie ich, möglicherweise auch Vaterersatz gedient haben. Und mir das Leben mehr oder weniger vorbereitet habe im Sinne von, so machst du das jetzt, ich sage dir das jetzt und so ist das jetzt gut für mich. Dass es im Endeffekt natürlich nicht gut für mich war, das hat sich erst viel später herausgestellt, sondern es war einfach eine Manipulation. Also ich habe mir Partnerschaften gesucht, die mich bewusst manipuliert haben, um für mich die Bestätigung zu bekommen, ja, du bist das eh nicht wert. Du bist nichts Besonderes, du bist es nicht wert und schluck's runter. Du bildest dir das ein, das ist sowieso nicht real und da musst du jetzt durch. Du hast jetzt diesen Menschen ausgesucht, da musst du jetzt durch. Und ich war halt immer so schwer verliebt und mein Gegenüber hat das natürlich sehr, sehr gut ausgenutzt, weil Narzissten können das ja sehr gut. Die suchen
Ja.
sich solche Menschen.
Und Sabine, sag mal, als du so festgestellt hast, dass dich Narzissten anziehen, hast du ja eben auch gesagt, und das fand ich noch mal total spannend, weil das ist ja auch eine Traumafolgestörung tatsächlich, dass diese guten Männer, also die guten Beziehungen, dir zu langweilig waren. Das hat ja auch was mit deiner Prägung des Nervensystems zu tun, mit der also im Speziellen natürlich auch mit einer traumatischen Kindheit, dass man das einfach nicht aushalten kann. Ja, weil du hast diese Nähe und diese Liebe auch nie wirklich erfahren. Und wenn dann jemand kommt, der dich einfach liebt und nimmt, wie du bist, dann kannst du das kann dein Nervensystem das überhaupt nicht aushalten. Und wenn das dann irgendwann langweilig wird, dann hat das irgendwie wie so eine depressive Stimmung, die man dann bekommt, ne? Also man fällt dann irgendwie in so ein Loch und alles ist so langweilig und tatsächlich irgendwie depressiv. Und dann sucht man sich wieder unbewusst, was man kennt. Na, das kennt man ja aus der Kindheit, ist ja vertraut. Das heißt, oh ja, okay, total schön. Ne? Und Narzissten wissen ja natürlich, wissen ja auch, wie man einen bekommt, ja, wie man krallt.
Genau.
Und das macht natürlich unwahrscheinlich viel aus. Wie hast du dich denn aus diesen Beziehungen befreit? Weil das ist ja schwer, aus einer narzisstischen, toxischen Beziehung herauszugehen.
Tatsächlich, also ich habe in meinem Leben ja zwei narzisstische Beziehungen geführt, jeweils mit circa 4,5, 5 Jahren. Und die erste narzisstische Beziehung, die hatte ich damals mit 21. Da habe ich nur wirklich sagen können, jung, naiv und dumm, ja, kann man so sagen. Die zweite dann mit 40, da habe ich dann schon eine andere Ausrede gebraucht. Aber wie habe ich mich daraus befreit? Es ist beide Male, und das ist total spannend, beide Male hatte ich das Gefühl, ich werde von außen geführt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überspirituell, aber genauso war es. Also es war, ich habe ganz lange zugeschaut, ich habe mir ganz viel gefallen lassen. Ich war speziell beim ersten narzisstischen Missbrauch, war ich am Ende. Also ich war suizidgefährdet, ich habe einen Suizid versucht. Ich war ein Schatten meiner selbst. Ich habe mich nirgends hinwenden können. Keiner hat mich verstanden. Jeder hat gesagt, ja, dann gehst heute, dann verlass ihn heute, dann zieh aus. Aber jemand, der in einer narzisstischen Beziehung drinnen hängt, weiß, da steigst du nicht einfach so aus und dann gehst du nicht so einfach. Das geht nicht. Ja, also du musst dich mehr oder weniger entscheiden zwischen so sterben oder so sterben. Und irgendwann einmal hat es bei mir eine Schaltung gelegt. Also ich sage, es war mein innerer Überlebenstrieb, der dann irgendwann einmal gesagt hat, und ich weiß das noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, stand in der Türe, habe ihm angeschaut und habe gesagt, so, und jetzt ist es vorbei und ich möchte, dass du ausziehst. Und ich habe keine Ahnung, wer es gesagt hat. Ich war es definitiv nicht bewusst, aber da hat das geendet. Also da war die erste narzisstische Beziehung beendet. Und das war wahnsinnig schwierig, weil ich glaube, ich wollte noch mindestens 25 Mal wieder zurück. Und ich habe, glaube ich, ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, aber ich glaube, ich habe so ein, zwei kurze Abstecher noch einmal gemacht. Also ich habe mir noch einmal ein bisschen etwas antun lassen und dann bin ich ausgestiegen. Und gerettet hat mich damals, auch total spannend, mein erster Ehemann, mit dem ich dann im Endeffekt 17 Jahre zusammen war, der mir mehr oder weniger so diesen Ruhepol entgegengebracht hat. Mit dem habe ich dann ein Haus gebaut, mit dem war ich, wie gesagt, verheiratet. Wir haben dann gemeinsam ein Kind bekommen. Und das hat super passt. Und der zählte zu der Kategorie, ich bin für dich da, ich unterstütze dich und so weiter. Ja, und wie ich dann eben 40 war, hat sich das Blatt dann wieder gewendet. Und habe dann ja, meinen nächsten narzisstischen Partner in mein Leben gelassen. Noch einmal gebraucht.
Der Meister, sage ich dann immer,
Ja,
wenn es
genau.
dann geändert hat, dann sage ich oft, es ist der Meister, der dann erscheint, um dir nochmal die ganzen Defizite aufzuzeigen. Und dann hast du natürlich auch ein anderes Bewusstsein, ne? Wenn du schon mal so eine erste Partnerschaft hinter dir hast, hast 17 Jahre eine schöne Ehe geführt und bist auch ein bisschen zur Ruhe gekommen. Sag mal, was hast denn du, welche Personen, Bücher oder Therapien haben dir denn in der Zeit geholfen, dich aus dieser toxischen Beziehung zu befreien, aus der ersten und auch aus der zweiten?
Also ich muss dazu sagen, ich hab in meiner Ehe, wie ich verheiratet war, da war mein Kind gerade einmal 6 Jahre alt, da ist mir ganz schlecht gegangen. Also ich glaube, da war der Moment, das war 2010, und da war der Moment, wo ich für mich überlegt habe, ich halte das Leben nicht mehr aus. Und da ging es jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt unglücklich in der Beziehung war, das war 2010 überhaupt nicht der Fall. Mein Kind war gesund, ich habe einen guten Job gehabt oder mehrere Jobs gehabt, ich war damals schon in der Selbstständigkeit, aber ich habe mich so verloren gefühlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, 2010 bin ich innerlich gestorben. Und mein Schlüsselmoment war, Erstens einmal mein Kind, wo ich mir gedacht habe, hey, pff, du hast ein kleines Kind, also das kannst du auf gar keinen Fall allein lassen. Und das Spannende war, mein damaliger Ehemann, der war so überfordert, der war so dermaßen überfordert, dass ich mir gedacht habe, puh, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du ziehst alle mit rein, alle, also deine Familie, deine Kleinfamilie, oder du stehst jetzt auf, richtest deine Krone und gehst jetzt weiter. Und das habe ich damals gemacht. Bin aufgestanden und habe gedacht, für Depressionen ist da jetzt überhaupt kein Platz und gar keine Zeit. Also da war wieder so dieser Überlebenskämpfer in mir, der aufgestanden ist und gesagt, na hey, wir kennen mehr. Und ich habe dann angefangen, 2011, habe ich dann angefangen, das Studium zu machen für Lebens- und Sozialberatung. Rettung in Wahrheit. Das war wirklich meine Rettung, weil da hast du so viele Selbstreflexionen drinnen. Du lernst ja so viel über dich selbst, speziell im ersten halben Jahr. Und da habe ich für mich so viel erkannt und so viel aufgearbeitet. Und da habe ich einfach gespürt, schon langsam werde ich zur Sabine. Schon langsam finde ich mich, schon langsam greife ich mich, schon langsam bin ich für mich da. Und das war wirklich meine Rettung, dieses Studium zu machen. Und auch im Studium natürlich dann auch die Wertschätzung erkannt, erfahren, wie wenn ich nie etwas anderes gemacht habe in meinem Leben, als zu beraten, als für Menschen da zu sein, als Menschen zu verstehen, als Menschen zuzuhören. Deswegen, ich kann wirklich nur an jeden empfehlen, der in irgendeiner Situation drinnen steckt, in solchen Situationen, sucht euch bitte Hilfe, sucht euch Unterstützung. Es muss nicht immer ein Psychotherapeut sein oder ein Psychologe. Dafür gibt es uns Lebens- und Sozialberater oder psychosoziale Berater ja auch, um zuzuhören, um Wege aufzuzeigen, um zu begleiten und vor allem um zu verstehen. Weil ich sage immer, es ist völlig egal, welche Ausbildung du hast. Wenn du diese Sachen nicht selber erlebt hast, kannst du nicht mitreden. Das geht nicht. Das ist wie ein Mensch, der sagt, ich weiß genau, wie das ist, wenn du Migräne hast. Wenn du das selber nicht erlebt hast, dann weißt du nicht, wie Migräne ist. Genauso ist es mit toxischen, narzisstischen Beziehungen. Suizidgedanken und so weiter, also alles, was mir heute halt auch widerfahren ist. Heute sage ich, ja, klar ist mir das widerfahren. Ich habe das gebraucht, um Menschen heute begleiten zu können. Ja? Aber ich kann wirklich nur an jeden raten, sucht euch Unterstützung. Es ist keine Schande. Im Gegenteil, es ist sehr schlau, weil du dann noch viel schneller aus diesen Situationen rauskommst. Und das Leben ist einfach zu kurz, um ewig in diesem Opfer zu verweilen.
Ja, da sagst du was, ne? Gerade auch, ich habe auch ganz viele Klientinnen und Klienten, die sehr, sehr viele Jahre Therapie hinter sich haben, wo sie das Gefühl hatten, ich werde gar nicht verstanden. Ich werde überhaupt gar nicht gefühlt. Und ich finde auch das, was du erzählt hast, da steht so viel Mitgefühl im Vordergrund. Und die Menschen, die brauchen ja auch einfach mal das Gefühl, okay, das ist ja gar nicht falsch, was ich da gemacht habe. Das hat ja eine Ursache und das kommt ja irgendwo her, um auch für sich selbst ein Selbstmitgefühl zu entwickeln. Weil wie willst du denn Selbstmitgefühl entwickeln, wenn da nicht mal jemand außen ist, der Mitgefühl mit dir hat?
Richtig, ja. Und also für mich war die wirklich das Pudels Kern, sagt man so schön. Für mich war das wirklich zu erkennen. Erstens einmal kann ich immer Entscheidungen für mich oder gegen mich treffen. Und ich kann mich immer neu entscheiden. Niemand sagt, du triffst eine Entscheidung, bei der bleibst. Du kannst deine Entscheidungen ja ändern. Ja, das ist immer das Erste. Das heißt, du kannst nicht für dich entscheiden oder für etwas anderes entscheiden. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn du Antworten bekommst, und das ist ja auch was, was ich zum Beispiel in meiner Praxis forciere. Also bei mir gibt es auch keine Lösungen. In meinem Therapieansatz, Beratungsansatz sind Antworten drinnen, nämlich zu verstehen, warum ist dir das passiert? Warum hast du das gebraucht? Und das hängt halt immer mit unseren Verhaltensweisen, mit unseren Verhaltensmustern, alles das, was uns auch angelernt wurde. Und wenn ich jetzt wieder diesen Loop zurückmache, ja, wie ich am Anfang erzählt habe, ich habe das einfach von meiner Mutter so mitgekriegt, ja, schluck's runter, du siehst es vielleicht anders, das ist überhaupt kein, das stimmt so nicht, ja, oder du bist da nichts Besonderes oder wie auch immer, das nimmst du einfach mit. Und aufgrund dessen rennst du natürlich dann anderen Menschen hinein, unter anderem auch eben Narzissten, muss ja nicht immer der Narzisst sein, aber es reicht ja schon die toxische Beziehung, damit du diese Verhaltensweisen, diese Muster einfach erkennst Und wenn du die Entscheidung triffst für dich, sie bearbeitest, in welche Richtung auch immer. Und ich glaube, um
Ja.
dieses Verständnis geht es einfach, diese Antwort zu finden, warum.
Ja, und vielleicht auch die Dynamik zu verstehen, ne, die sich da jetzt im jetzigen Leben zeigt, um bewusst, ich sage immer, Bewusstsein schafft Veränderung. Wenn mir was bewusst wird, dann kann ich auch bewusst etwas verändern. Aber wenn ich halt einen blinden Fleck habe und es nicht weiß, dann, ja, wenn ich es nicht weiß, weiß ich es nicht. Und dann folge ich immer meinen alten Glaubenssätzen, den alten Dynamiken. Ja.
Und ich bin ja so arm und es ist ja so furchtbar, was passiert ist. Ja. Und das, also ich sage das meinen Klienten immer, sage ich, ja, du hast Furchtbares erlebt. Das muss furchtbar gewesen sein. Ich kann ja mitreden, ja, mit Abstufungen natürlich. Also ich will es jetzt nicht größer oder kleiner machen von irgendjemandem, ich will das nicht bewerten oder beurteilen. Ich stelle dann immer die Frage, möchtest du in diesem Gefühl weitergehen? Wirst du dein Leben lang das Opfer sein, willst du das oder willst vielleicht den Rest deines Lebens, und wir wissen ja alle nicht, wie lang der Rest unseres Lebens tatsächlich ist, in diesem Opfer bleiben, in diesem Gefühl, in dieser fast, ich sage, Selbstauflösung, wenn man löst sich hier auf, man versteht, man wird ja durchsichtig. Ja.
Ja, und man spürt sich selbst nicht mehr, man hat keine Existenzberechtigung mehr. Und sag mal, hast du dann auf dem Weg zu deiner Heilung, gab es da schwierige Aspekte und wie hast du die bewältigt?
Den Weg zu meiner Heilung. Ich muss dazu sagen, mein ganz großer Heiler ist mein jetziger Ehemann. Meinen jetzigen Ehemann, den habe ich gefunden. Ja, und er mich, glaube ich. Wir haben uns einfach gebraucht. Er gehört zur Kategorie, ich bin dein Fels in der Brandung, du kannst dich bei mir anlehnen, du kannst mir vertrauen, du kannst mir alles sagen. Ich kann ein bisschen mit, also er kann ein bisschen mitreden, was ich erlebt habe. Er hat es auf der anderen Seite, also auch in die andere Seite geht, andere Richtung geht es natürlich auch. Und wir haben so viel miteinander geredet und haben uns gegenseitig Antworten gegeben, und das war so erfrischend. Und wir sind jetzt seit mittlerweile über 3 Jahren zusammen. Wir sind mittlerweile verheiratet und ich halte ihm aus. Also ich kann mit ihm ganz gut. Ich halte ihm aus, also auch die Nähe und auch dieses Fallen lassen können, und ich brauche mich nicht mehr behaupten. Und das ist einfach so schön, weil du, wenn du geheilt bist, ja, dass du dann so viele Sachen zulassen kannst plötzlich, die du in Wahrheit immer, immer wolltest, aber es dir selber verboten hast, weil du nicht verstanden hast, dass dir nichts passiert, wenn du es zulässt. Und das ist das Schöne dran, dass man das dann zulassen kann. Also ich komme jetzt immer mehr auf mehr Sachen drauf, die ich plötzlich zulasse. Ich bin immer mehr so streng zu mir selber. Ich kann mit der Waage im Badezimmer wahnsinnig gut umgehen, und wenn es einmal 2 Kilo mehr und sage ich, ja super, passt, dann ist es mir einfach, hat es mir einfach geschmeckt die letzten Tage, Wochen, wie auch immer. Ich bin jetzt mittlerweile 51. Ich akzeptiere meine Falten, denn sie sind Lachfalten. Weil ich habe wirklich in den letzten Jahren, vor allem seit ich meinen Mann kenne, so viel gelacht. Wir haben so viele schöne Zeiten erlebt und ich war so wenig Opfer. Ja, ich glaube, man hat schon immer wieder auch so ein bisschen Schritt zurück oder die Erinnerung daran. Und manches Mal, ich nenne es immer der schwarze Schleier. Der schwarze Schleier ist etwas, was ein altes Gefühl ist, das sie herunterlegt oder auf mich drüber legt, wenn ihr mal selber nicht so tolle Tage hat. Man hat nicht immer die super tollen, positiven Tage. Manches Mal regnet es auch im Gemüt. Und da bahnt sich das oft an, und ich sage dann, ja, lieber schwarzer Schleier, ich kenne dich ja schon. Du, ganz ehrlich, ich brauche dich jetzt gar nicht mehr oder gar nicht, ja. Du kannst die wieder verflüchtigen und hol mal ganz viel Licht wieder, und das funktioniert sehr, sehr gut, weil ich habe es ja geschafft. Ich bin ja ausgestiegen, und meine Erfahrungen mit Narzissmus begleiten mich natürlich ständig, weil ich ja Klienten da habe, die sie ständig begleitet. Für mich ist es wie ein Buch, das ich in ein Regal gestellt habe, bewusst, dass es da ist, aber ich keine emotionale Verbindung mehr dazu habe. Ich streite es nicht ab, es ist mir passiert, ich kann noch ganz, ganz viele Erinnerungen daran, aber emotional ist die Verbindung gekappt. Und das ist ja das Ziel dahinter, zu sagen, ja, das ist mir passiert, ja, das habe ich erlebt, aber ich habe keine emotionale Beziehung oder Bindung mehr zu diesem Leben, das ich zu diesem Zeitpunkt geführt habe.
Das heißt, du hast es in dein Leben integriert, du hast es angenommen, so wie es ist, und lässt dich aber nicht mehr davon für die Zukunft beeinflussen.
Genau so ist es, sondern ich nehme es eher als, wenn ich jetzt sage, ich nehme es als Geschenk, dann ist es wahrscheinlich zu viel, ja. Also so dieses, ja, und das ist mir alles geschenkt worden und deswegen kann ich jetzt damit so gut arbeiten und deswegen bin ich jetzt so die große, verständnisbringende Therapeutin. Also nein, das ist es natürlich nicht. Wer wünscht sich sowas? Ja, das ist Blödsinn. Also in meiner Welt ist das Blödsinn. Aber es ist passiert, es ist da und ich habe für mich entschieden, ich kann jetzt natürlich damit hadern, dass es mir passiert ist und dass ich möglicherweise viele Jahre im Schatten gelebt habe als im Licht. Oder ich nehme es jetzt einfach und sage, okay, es ist ja schon passiert. Also nimm es halt jetzt einfach als jetziges Geschenk, damit ich gut weitergehen kann. Also ich würde es eher da wirklich für mich so sehen, ja.
Sag mal, du hast jetzt zweimal schon erwähnt, deswegen würde ich dir gern dazu noch eine Frage stellen. Du hast gesagt, ich hole mir dann, also ich mache den dunklen Schleier weg und hole das Licht. Sag doch unseren Hörern mal, wie du das machst.
Indem ich mich ganz genau darauf besinne, wo ich jetzt bin und was ich jetzt habe. Ich wohne im schönsten Bundesland in Österreich, in Salzburg. Ich bin vor 5 Wochen umgezogen in eine Traumumgebung. Also ich wohne im Urlaub. Ich habe, egal aus welchem Fenster ich schaue nur in die Natur, in die Berge. Ich bin super glücklich angekommen. Ich habe den besten Ehemann aller Zeiten heiraten dürfen, also ich. Ich habe ein gesundes Kind, ich habe 2 gesunde Stiefkinder, die mich von Herzen an lieben und die ich über alles liebe. Ich habe super liebe Schwiegereltern. Normalerweise ist ja die Schwiegermutter immer so die, wow, ja. Aber für mich ist meine Schwiegermutter wie meine zweite Mama geworden, muss ich wirklich sagen. Und der Schwiegerpapa, so mein Papa, der vor 4 Jahren verstorben ist. Und dessen besinne ich mich, was ich alles habe. Ich darf in der Früh aufstehen, mein Kühlschrank ist voll, aber doch über den Kopf. Wie gesagt, ich wohne wunderschön und das hole ich mir her. Und ab diesem Zeitpunkt scheint die Sonne. Und da gibt es ja keinen schwarzen Schleier mehr, weil ich mich besinne, was ich alles habe und
Das ist
was bei
so
mir bleibt.
schön, was du gesagt hast, weil dann ist ja das Licht für dich auch Dankbarkeit.
Dankbarkeit und ganz, ganz große Demut. Ich bin sehr demütig dem Leben gegenüber, schon alleine eben durch meine Arbeiten, weil ich bin ja nicht nur psychosoziale Beraterin, weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich bin ja Trauerrednerin. Das heißt, ich schreibe Trauerreden für verstorbene Menschen und komme da natürlich auch in Familien, wo ich ganz viele Sachen mitbekomme. Und da ist der Narzissmus auch wirklich an der Tagesordnung. Zerstrittene Familien, auch narzisstische Verstorbene, für die ich eine Rede schreiben darf. Und das ist für mich ganz, ja, ganz groß, nämlich über das zu schreiben, was mir in Wahrheit ja passiert ist, oder über einen Menschen zu schreiben und ihn trotzdem oder dennoch wertzuschätzen. Also wie gesagt, ich therapiere mich, glaube ich, schon alleine durch meine Arbeit jeden Tag erneut selber. Und das hat mir, ja, da bin ich angekommen. Ja, das muss ich wirklich so sagen. Ja, ich bin gut angekommen, was das angeht.
Ja, und wie schön auch, dass für dich wirklich auch, ja, dass das Licht die Dankbarkeit ist. Und ich glaube, durch die Trauerreden wird dir auch noch mal bewusst, dass das Leben endlich ist. Ja, und dann steckst du natürlich auch nicht ewig in diesem Leidensmodus, weil du weißt ja, okay, ich habe nur noch so und so viele Tage, und es ist natürlich auch so, dass wir jeden Tag einen Tag weniger haben. Manche leben, als hätten sie jeden Tag einen Tag mehr, ne? Aber es ist nicht so. Wir haben tatsächlich jeden Tag einen Tag weniger. Und die Frage ist halt, was willst du denn aus deinem Leben machen, wenn du mal diese Erde wieder verlässt? Was willst du für eine Botschaft rüberbringen? Und wer willst du in dieser Welt sein? Ja, wer will ich in dieser Welt auch sein? Und bei dir finde ich das so also schön. Du hast dich klar und deutlich dafür entschieden. Nö, ich habe keinen Bock mehr zu leiden. Ich höre jetzt auf mit dem Scheiß und ich entscheide mich anders.
Genau, also ich habe mich wirklich ganz bewusst fürs Leben entschieden, fürs schöne Leben entschieden, fürs gute Leben entschieden. Und ja, ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass mich Menschen begleitet haben, die mich natürlich auch ja, ein Stück weit immer begleitet haben. Ich sage immer, ich hab sehr viele Freundinnen gehabt oder Freundschaften wirklich gehabt. Ich habe sehr viele auf dem Weg immer wieder auch zurückgelassen, weil es dann einfach auch nicht mehr gepasst hat. Aber in dieser Zeit, wo mich diese Freunde begleitet haben, und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, die haben mich immer einen Schritt weit weitergebracht und vor allem sie haben mir immer erlaubt, ich zu sein. Und das hat mich so bestärkt, nämlich auch in dem Glauben, okay, ich bin ein guter Mensch. Ja, ich bin ein guter Mensch, ich darf so sein und es gibt Menschen, die wollen mit mir Zeit verbringen. Und ich glaube, das ist ja auch schon ja, fast ein Zertifikat dafür, ja, dass man ein guter Mensch sein darf oder ist. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich alles alleine geschafft habe. Ja, die Entscheidung habe ich allein getroffen. Die Entscheidung, nicht mehr Opfer zu sein, die habe ich ganz alleine getroffen. Und da kann ich mir auch auf die Schulter klopfen. Das tue ich auch. Das sieht man nicht, aber ich tue es jetzt gerade. Aber du und es haben mich auch sehr viele Menschen begleitet. Ja. Und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, die an meiner Seite zu haben oder gehabt zu haben.
Ja, im Grunde genommen reicht ja oft schon eine einzige Person, die einfach an dich glaubt, die dich begleitet, die mit dir den Weg geht. Wenn du in deiner Kindheit nie erlebt hast, dass jemand an dich glaubt und dass jemand da ist, ne? Und da ist es, also da finde ich auch noch mal, ist es die Aufgabe eines Therapeuten, wirklich, wirklich mit Mitgefühl und aufrichtig und ehrlich diese Menschen, die diese Erfahrung nie gemacht haben, auch wirklich zu begleiten. Ja, also das ist meine Ausbilderin, die hat immer gesagt, das, was wir mit unseren Klienten haben oder Klientinnen, ist eine Liebesbeziehung auf Zeit.
Richtig.
Und das ist auch einfach so, ja, weil wir begleiten, solange wir begleiten und dann irgendwann endet diese Liebesbeziehung und
Ja.
jeder Klient kann dann oder Klientin kann wieder gestärkt in sein Leben gehen, ohne dass
Ja.
diese Beziehung existent sein muss. Und das ist nun mal auch so, ne? Es muss einfach jemand da sein in der Zeit, der einfach eine Stütze ist.
Ja. Ja, also das würde ich mir wünschen, dass das, so wie du das jetzt gesagt hast, ich würde mir das wirklich wünschen, dass mehr Menschen auf so ein Angebot eingehen. Ja,
Ja.
es ist, ich glaube, es hinkt immer noch so ein bisschen, vor allem in der Gesellschaft natürlich so, ich brauche jetzt keine Therapie, ich gehe jetzt nicht zum Therapeuten. Ja, ich bin ja nicht verrückt. Ja, ich habe jetzt gerade komische oder schwierige Lebensumstände. Ja, aber genau das ist es ja, denn diese schwierigen Lebensumstände, die machen dir das Leben ja schwierig. Ja, und ich denke mir dann immer, wir sind heute in einer so schnellen Zeit unterwegs, besser und schneller und effektiver und unterstützend und ja, nur kein Handgriff mehr irgendwo machen, so wirkt es manches Mal. Aber wenn es um die eigene Psyche geht, um die eigene Seele geht, dann machen wir es uns dann nicht leichter. Und ich glaube, das darf noch raustransportiert werden, dass es ganz wichtig ist, dass, nein, eine Therapie bedeutet nicht, dass man jetzt gestört ist oder krank ist, ja, sondern eine Therapie ist ja eigentlich eine Begleitung. Also ich mache Beratungen, also ich heißt, ich berate ganz bewusst Menschen, indem ich ihnen Antworten auf Fragen gebe, die sie selber nicht beantworten können. Das ist doch eigentlich, ja, was Schönes, weil ich kann doch nicht alles selber wissen. Ich hole mir auch einen Installateur, ich hole mir auch einen Elektriker, ich hole mir auch jemanden, der mir, keine Ahnung, die Website neu erstellt, wie auch immer. Wir können nicht alles selber. Also warum glauben wir können uns alle Antworten immer selber geben, vor allem wenn es uns betrifft. Und wir sollten uns doch eigentlich am wichtigsten sein.
Ja, da gehe ich mit dir d'accord, weil weißt du, was ich auch so festgestellt habe über die Jahre, ist, die Menschen sind unwahrscheinlich leidensfähig. Ich tatsächlich auch, ja, ich habe auch eine unwahrscheinlich hohe Leidensfähigkeit. Ich habe das gerade wieder so festgestellt. Ich hatte unwahrscheinlich üble Rückenschmerzen und es hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich mal auf die Idee kam, zum Osteopath oder Chiropraktiker zu gehen, der dann in 3 Sitzungen mir alles wieder gut gemacht hat. Und genau das können wir ja auch adaptieren, ne? Der Mensch ist einfach so leidensfähig und bis es nicht mehr geht, also gerade auch, bis ich nicht mehr laufen konnte, dann erst habe ich wirklich gedacht, hä? Okay, jetzt muss ich mir aber Hilfe holen, ne? Weil vorher war es immer so lapidar, bisschen Yoga, bisschen hier probiert. Und das kann ich gut vergleichen, auch mit Menschen, weißt, die lesen dann mal ein Buch oder sprechen mit Freunden. Aber sich wirklich dann professionelle Unterstützung zu holen oder hören einen Podcast, ne? Oder gucken ein YouTube-Video dazu. Aber sich wirklich professionelle Hilfe und Unterstützung zu holen. Also das habe ich damals auch bei meiner Ausbildung gemerkt. Das ist einfach so, so wertvoll. Aber was ich auch sagen muss, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, Sabine, kannst du mir noch mal vielleicht ein paar Sätze dazu sagen? Du hast das auch angesprochen, die Hilfe anzunehmen. Ja, wenn du in der Kindheit in der Lage warst zu bitten, ja, also bitte Mama, nimm mich hoch oder bitte Mama, gib mir oder bitte, und deine Bedürfnisse sind nicht gesehen oder geachtet wurden, dann fange ich an aufzugeben. Das heißt, ich bitte nicht mehr. Und ich glaube, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, weil viele Menschen natürlich auch davon betroffen sind. Na, ich kriege das ja haufenweise mit, du wahrscheinlich auch, dass man einfach verlernt, um Hilfe zu bitten.
Ja, weil es ja auch in der Gesellschaft so ist, dass um Hilfe bitten ja Schwäche zeigt. Ja, wer bittet um Hilfe? Jemand, der schwach ist. Ja, dabei ist es genau umgekehrt. Nämlich um Hilfe zu bitten ist ja eine Stärke. Nämlich zu sagen, ich brauche jetzt bitte Unterstützung, ich brauche jetzt Hilfe. Ja, bitte hilf mir, ist ja eigentlich was Starkes, weil es ja auch um mich selber geht. Ja, also das heißt, wenn ich mich selber lieb habe, und das haben wir beim Thema Selbstliebe, und das brauche ich dir, glaube ich, nicht sagen. Selbstliebe ist ja, glaube ich, so überhaupt der höchste Wert, der bei uns allen ganz, 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 ganz oben stehen sollte, weil das einfach das Wichtigste ist, weil ohne der eigenen Liebe sind wir ja gar nicht in der Lage, andere Menschen wirklich zu lieben. Und wenn wir auf uns nicht achten, können wir auch niemand anderen helfen, unterstützen oder ja, arbeiten geben, wie auch immer. Und ich glaube halt einfach, wie gesagt, durch die Gesellschaft ist es halt immer noch das Zeichen der Schwäche, aber in Wahrheit ist es eigentlich Stärke, zu sich selber zu stehen und zu sagen, so, ich bin mir so wichtig und ich bin mir so wertvoll, ich hole mir jetzt eine Hilfe, weil ich möchte, dass ich wieder, ja, ich bin, dass es mir wieder gut geht. Ja, ich will es gar nicht funktionieren sagen, weil sonst schlägt es gleich wieder überall Alarm, aber dass ich wieder mit mir zufrieden bin, dass ich wieder in meiner Mitte bin. Also dieses Wort Mitte mag ich ganz gern. Weil der Mensch spürt schon, wenn er außerhalb der Mitte ist. Das spürt er schon, ja. Aber es traf schon damals halt nicht, gell? So wie du mit deinem Rücken, schauen wir nicht drauf. Erst dann, wenn es richtig, richtig, richtig schier ist, ja. Ja, aber wehe, das Handy funktioniert nicht mehr. Ja, das ist Vollkatastrophe, ja. Also ich glaube, wir dürfen wieder lernen, viel mehr auf uns zu schauen, unsere Psychohygiene zu betreiben. Ja, das Wort klingt so ein bisschen steril, so soll es nicht sein, aber die Psyche, die Seele wieder selber zu streicheln im Sinne von, ich bin wichtig, ich bin ein wichtiger Mensch, ja. Und man weiß es ja nie, für wen man jetzt wirklich wichtig ist. Und da gehört einfach dieses Streicheln einfach dazu. Und du hast zuerst angesprochen, wenn Kinder das nicht erfahren, dieses Bitten und auch diese Zuneigung und so weiter nicht kriegen. Ja, das stimmt. Und das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Aber auch hier kann ich die Entscheidung treffen. Wie gehe ich damit um? Ja, weil wenn ich selber ein Kind, ich bin selber Mutter. Und ich habe mein Kind wirklich versucht, ich wollte ihn nicht erdrücken mit Liebe. Aber ich habe versucht, ihm ganz viel Zuneigung zu geben. Und wir haben uns, glaube ich, gegenseitig einfach durch diese Zuneigung geholfen. Er hat gelernt, was es bedeutet, Zuneigung zu haben und zu geben. Und ich habe es ein bisschen zurückgekriegt, das, was ich halt nicht gehabt habe. Also das hat gut funktioniert. Und ich glaube, wir müssen, nochmal, es ist immer die Entscheidung als andere, ja, sie sind da, natürlich, das ist passiert oder das war halt so. Und ich kann natürlich alles als Grund nehmen, warum gewisse Dinge nicht funktionieren. Aber hey, es geht darum, was will ich von meinem Leben? Was möchte ich haben? Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr Opfer zu sein, dann muss ich aufhören, über die Vergangenheit immer so dieses, naja, ich kann ja nichts dafür, naja, ich habe es so erlebt, ich bin ja so arm, ich kann es ja nicht ändern, das ist halt so. Wir müssen selber aufstehen, wir für uns selber. Jeder Einzelne muss aufstehen und sagen, so, und jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt mag ich aus dem raus, ich mag kein Opfer mehr sein, ich mag jetzt nach vorne gehen. Und manches Mal, sehr häufig, braucht es einfach eine Unterstützung. Und Therapie oder Beratung bedeutet nicht, ich bin jetzt ein, 2 Jahre verhaftet. Weil das höre ich ganz oft. Ja, wie oft muss ich denn jetzt zu dir kommen? So, ja, weiß ich nicht. Solange du mich brauchst. Ich, keine Ahnung, einmal, fünfmal, zehnmal, keine Ahnung, ja. Aber sicherlich nicht Jahre. Ja, weil es geht immer darum, einfach Antworten zu finden, zu erkennen, was brauche ich denn? Und der Mensch muss ja auch mit dem Gelernten wieder rausgehen. Er muss wieder Erfahrungen sammeln, neue Sachen wieder abspeichern im Unterbewusstsein. Ja, Trigger verändern sich ja. Und manches Mal ist es wie beim Domino. Wenn sich ein Thema auflöst, lösen sich 5 andere gleich mit auf. Also muss ich nicht jedes einzelne behandeln oder beraten.
Ja, und ich bin ja auch kein Fan, so lange in der Vergangenheit rumzustochern, weil das Problem ist ja, dass die meisten Menschen, die schwere, schlimme Erfahrungen in der Kindheit gemacht haben, halt auch noch dort drin festhängen. Also die Aufgabe ist es ja erstmal, den Klienten wieder ins Hier und Jetzt zurückzuholen. Ja.
Ganz genau, ja. Also das höre ich ganz oft, muss ich jetzt bei dir wieder auch alles über meine Kindheit erzählen? Und dann sagt, nein, nein, weil ganz ehrlich, wir brauchen vielleicht Hinweise, ja. Also ich höre mir dann immer das Problem an oder das Thema an, um was es geht. Und dann hole ich mir möglicherweise aus der Kindheit oder aus der Jugendzeit Informationen, damit ich weiß, ja, welche Verhaltensweisen oder Muster stecken denn da dahinter. Aber wie du sagst, ja, immer wieder in dieser Zeit zu bleiben, bedeutet ja auch, mein Unterbewusstsein immer wieder mit diesen Emotionen zu füttern. Und je öfter du das Unterbewusstsein fütterst, umso präsenter ist es. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man am nächsten Tag aufsteht und sagt, ich glaube, ich habe Depression. Ja, deswegen nach vorne schauen. Das, was hinter uns ist, war schon. Wir können uns das, was wir brauchen, mitnehmen, aber wir schauen nach vorne. Weil wir wollen ja jetzt leben und jetzt etwas Schönes machen und nicht in der Vergangenheit verweilen. Wie gesagt, wichtige Informationen mitnehmen, ja, aber oder und, um sie für jetzt zu verwenden.
Ja.
Das ist so
Du
mein
hast
Zugang.
jetzt schon so viele schöne Ratschläge gegeben, Sabine, aber welchen Ratschlag würdest du denn jemandem geben, der eine ähnliche Kindheit hatte und sich gerade erst auf den Weg zur Veränderung macht?
Dass ich gerade jetzt erst auf den Weg macht, sich zu verändern. Naja, dass er mal zu mir kommt. Das ist, glaube ich, der beste Rat. Oder zu dir, ja, natürlich. Das ist ganz klar. Ja, Mut zu machen wahrscheinlich. Ja, Mut zu machen und zu sagen, ja, schau dir alles an. Ja, jeder kann es schaffen, weil ich habe es auch geschafft. Und warum auch nicht? Also ich würde wahrscheinlich die Frage stellen, warum solltest du es nicht schaffen? Was wäre der Grund, dass du es nicht schaffst? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Bist du bereit dazu, ja, diese Entscheidung auch durchzustehen? Ja, das würde ich ihm wahrscheinlich raten. Ich würde ihm raten, was vielleicht auch ganz wichtig ist, ich würde ihm raten, mit Menschen zu sprechen, die es geschafft haben und nicht mit Menschen zu sprechen, die in der gleichen Situation sind. Das ist ja wie diese ganzen Foren, die es auch gibt, wenn ich jetzt, sage ich jetzt einmal, abhängig bin von irgendetwas, wenn ich jetzt Alkoholiker bin, weil das ja, ich habe es ja heute schon einmal angesprochen von meinem Vater. Ich glaube, wenn sich mein Vater nur mit Alkoholikern zusammengetan hätte, um darüber zu sprechen, wie schwierig es ist, dem Alkohol zu widerstehen, ich weiß es nicht. Also wenn du immer wieder mit den gleichen Themen konfrontiert wirst, ich persönlich, ja, das ist meine persönliche Meinung, umgebe mich dann lieber mit Menschen, die es geschafft haben und sagen, hey, ja, ich habe einmal getrunken, aber oder und, ich habe es geschafft und ich sage dir gerne wie. Ich zeige dir den Weg raus. Das stimmt mich doch viel positiver, als zu erkennen, puh, da gibt es ja nur so viele, die das gleiche Problem haben wie ich. Also wenn sich ein Mensch auf den Weg macht, aus seiner Kindheit, aus seinen Kindheitstraumen herausgehen zu wollen, dann würde ich ihm raten, erstens einmal zu einem guten Berater, Beraterin zu gehen und sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die es schon geschafft haben.
Vielen Dank, Sabine. Dann sind wir
Das
auch
geht.
schon zum Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das ehrliche, authentische, schöne Gespräch mit dir. Und wenn dich Sabines Geschichte berührt hat und du weitere interessante Gäste in meinem Podcast hören möchtest, dann lass doch ein Abo da. Denn je bekannter dieser Podcast wird, umso mehr Menschen können wir Mut machen. Du bist nicht allein. Danke.
Ich danke dir.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.